Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, gekannt habt, aber die meisten haben laut mitgesungen und das hat mich gefreut. Das ist einfach ein schönes, altes und wahres Weihnachtslied. Und wir haben diesmal in der Adventszeit diese Predigtreihe über die echten Weihnachtslieder. Und wir möchten gerne anhand dieser Weihnachtslieder den echten Sinn von Weihnachten entfalten, uns wieder bewusst machen. Leider, sage ich jetzt mal, hörst du das, wenn du in ein Kaufhaus gehst, in hundertfacher Version und andere Lieder natürlich auch. Und es ist, ja, wir sind schon so gewohnt. Dieses Lied war eigentlich ursprünglich ein lateinisches Lied, Adeste Fideles. Und man weiß nicht, wer es komponiert hat, möglicherweise ein gewisser John Francis Wade, der im 18. Jahrhundert gelebt hat und ein englischer katholischer Kirchenmusiker war und deshalb aus England ausgewandert ist nach Frankreich. Interessant, gell? Und es wurde dann in verschiedene Sprachen übersetzt und die Version, die wir heute gesungen haben, war von einem evangelischen Pfarrer, der hat es, Friedrich Heinrich Ranke, der hat es 1823 geschrieben zur Eröffnung seiner Kirche. Zu Weihnachten. So steht es zumindest in Wikipedia. Es gibt auch noch eine katholische Version, interessanterweise, mit einem anderen ersten und zweiten Strophe. Die dritte Strophe ist gleich und die vierte ist dann auch wieder anders. Aber das zählt nicht so genau, so wichtig. Es geht eigentlich hier um den König, der angebetet werden soll. Das kommt doch mehrmals vor, oh, lasset uns anbeten den König. In jeder Strophe, in jedem Refrain kommt das am Schluss sozusagen als großes Bekenntnis. Und das ist doch ein gewisser Widerspruch zu dem, was wir zu Weihnachten, was uns die Bibel über Weihnachten, über das Geschehen in Bethlehem erzählt. Wo ist dort der König? Wo ist diese Herrlichkeit, die wir anbeten sollen? Und ich möchte euch heute mitnehmen auf den Weg, den die Hirten vom Feld draußen nach Bethlehem gegangen sind und dann wieder zurück mit den Hirten nach Bethlehem. Sei ungefähr der Titel der Predigt. Und ich möchte mich dabei auf die Verse 15 bis 20 aus dem zweiten Kapitel vom Lukas-Evangelium beziehen. Ich habe letzten Sonntag schon diesen Text auch gehört. Und Peter hat sich hauptsächlich auf die Engel konzentriert. Und ich möchte mich heute mehr auf die Hirten konzentrieren und werde jetzt den Text ab Vers 15 lesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Und wenn ihr mit eurer Bibel mitschaut, das sind ja sehr bekannte Bibelstellen, die kennt ihr wahrscheinlich auch sogar, zumindest im Klang nach auswendig. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Also vorher war diese Erscheinung des einen Engels und dann der vielen Engel, die Gott gepriesen haben. Übrigens, die das gesagt haben, was der Christian gerade vorher vorgelesen hat. Herrlichkeit Gott in der Höhe, Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Also daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Denn es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Kommt nach Bethlehem. Mein erster Punkt ist, kommt nach Bethlehem. Und das ist auch das, was die erste Hälfte der ersten Strophe des Liedes sagte. Kommt nach Bethlehem. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend. Kommt, o kommet nach Bethlehem. Das haben die Hirten sich zugerufen. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Und das sind die Hirten gewesen. Und jetzt sage ich mal einfach, die sind uns ein Vorbild. Die sind gegangen. Jetzt sagen vielleicht manche, und ich selber auch, warum sollen die Hirten ein Vorbild sein? Außenseiter, einfache Leute, keine Gelehrten, keine intellektuellen Theologen, Diplom-Ingenieure, Doktoren oder sonst irgendwas. Einfache Hirten. Und ich weiß auch nicht, ob sie wirklich eine große theologische Erwartung hatten über den Messias. Wir wissen es nicht, was sie eigentlich dort in der Nacht am Feld erwartet haben. Ich denke mir, dass sie eher geschaut haben, ob nicht irgendein Feind ihrer Herde, ein böses Tier zum Beispiel, kommt. Ja? Das war ihr Hauptaugenmerk, auf das sie geachtet haben. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht erwartet haben, dass jetzt so etwas passiert, wie sie erlebt haben. Diese Hirten sind für mich eher bodenständige Leute, also einfache Leute. Und das ist nicht ganz einfach zu begreifen, weil wir immer wieder denken, es muss was Besonderes sein, wenn Gott beschäftigt sich oder wendet sich an die Besonderen, an die besonders Frommen, an die besonders Gescheiten. Aber hier wendet er sich an die einfachen, bodenständigen Leute, die vielleicht sogar die Außenseiter waren, die nicht drinnen im Ort waren. Aber sie hatten gerade etwas wirklich Außergewöhnliches, etwas Erstaunliches erlebt. Also ein richtiges Spektakel. Erinnert sich euch vielleicht, die letzten Sonntag da waren, was dort passiert ist, ja. Zuerst eine Lichtgestalt, ein Engel, wir können uns das nicht vorstellen. Ein Bote Gottes redet zu den Hirten und dann auf einmal tut sich der Himmel auf und ein ganzer Riesenchor singt zur Ehre Gottes. Etwas Unerwartetes, Außergewöhnliches ist geschehen. Sie haben das gesehen, gehört und erlebt. Und sie haben auch diese Botschaft irgendwo gehört. Die Botschaft war die Botschaft von einem Retter, der in der Stadt Davids als Baby geboren wird. Sie hören die Botschaft von einem Messias, dem Gesalbten Gottes. Und zumindest, da sie auch Juden waren, haben sie schon verstanden, dass das etwas ist, was ihnen schon lange vorhergesagt worden ist im Alten Testament. Ein bisschen Kenntnis über die jüdische Tradition werden sie wohl gehabt haben, auch wenn sie nicht die waren, die in der Synagoge in der ersten Reihe gesessen sind. Aber sie haben schon gewusst, wenn es heißt, die Stadt Davids, dass sich das irgendwie mit Bethlehem, dem Ort, der in der Nähe ist, auf das hinbezieht. Und sie verstanden wahrscheinlich auch, dass der Messias, der verheißene Retter ist, der dem Volk Gottes Freiheit und eine neue Herrlichkeit geben soll. Ein neuer König. Aber ein König, der in Bethlehem auf die Welt kommt. Bethlehem ist eine ganz kleine Stadt, damals, heute ist ja nicht weit weg von Jerusalem, aber es ist also keine Riesenstadt, ja. Und damals so schätzt man, ein paar hundert Leute haben dort gewohnt. In dieser unbedeutenden Stadt und nicht da drüben, in der Burg oder im Tempel, soll der Retter auf die Welt kommen. Also sie waren vielleicht ein bisschen skeptisch auch. Ich weiß es nicht, ob wir, wenn wir das Lied Herbei, o ihr Gläubigen, singen, ob wir das sofort auf die Hirten beziehen können, ob die wirklich schon gläubig waren. Sie sind auf jeden Fall hingegangen. Und das ist die erste Einladung an dich und an mich. Geh mal hin nach Bethlehem. Einladung zum Hingehen und zum Schauen. Viele sagen, ich kann damit nichts anfangen. Oder es ist mir das Ganze schon einfach, ich kenne das schon so gut und so weiter. Ich will damit, es berührt mich nicht mehr, ich will damit eigentlich nichts mehr anfangen. Geh hin, schau noch einmal. Schau hin. Vielleicht, man kann sicher, kannst du dort etwas erleben. Einladung zum Hingehen, Einladung zum Schauen. Komm nach Bethlehem. Kommet, o kommet nach Bethlehem. Und dann geht es weiter. Sie sind eigentlich hingegangen, weil sie schauen wollten. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Oder wir wollen schauen, was dort sich ereignet hat. Und dass sie das sehen, ist eigentlich ein Skandal. Ehrlich gesagt, es ist ein Skandal. Warum kommt dieses Kind in einem Stall auf die Welt? Auch wenn man damals vielleicht noch nicht die hygienischen Erkenntnisse unserer Zeit hatte, aber so viel wusste man wahrscheinlich schon, dass eine Geburt nicht unbedingt in der Nähe von Tieren und vor allem deren Exkrementen geschehen soll, ne? Wenn ich es mal vorsichtig umschreiben soll. Das ist ein Skandal. Warum kommt dieses Kind im Stall auf die Welt? War wirklich kein Platz in der Herberge? Ist wirklich kein Platz für eine Hochschwangere in ganz Jerusalem, ganz Bethlehem gewesen? Kein Platz für Kinder, kein Platz für Galiläa, die Familie von Maria und Josef, die sind ja von Galiläa gekommen, sie mussten ja dorthin kommen, weil sie sich dort einschreiben mussten in diese Steuerlisten. Und sie kommen aber eigentlich aus dem Norden, aus Galiläa, wo Jesus dann später auch aufgewachsen ist. Und für die Leute rund um die Hauptstadt herum waren das schon die Provinzler. Ja? Also kein Platz für die, die von wo ferne herkommen. Warum kommen so viele Kinder in so miesen Umständen auf die Welt? Ist die Herberge wirklich voll gewesen? Und ist das Boot heute wirklich voll? Haben wir keinen Platz mehr für in Not geratene? Ich weiß, dass das jetzt auch politisch ein bisschen brisante Sachen sind, die ich sage. Und es mag schon sein, dass in den letzten Jahren einige politische Fehlentscheidungen geschehen sind, dass manche zu leichtgläubig und zu unkritisch waren gegenüber allen, die da in den letzten oder vor drei Jahren massenweise in unser Land und unser Europa gekommen sind. Es waren eben nicht nur immer hilfesuchende Flüchtlinge dabei. Aber ich möchte sagen, prinzipiell, das jüdisch-christliche Verständnis ist, durch die ganze Bibel, dass in Not geratene und Flüchtende, dass man ihnen helfen muss. Weil das Volk Gottes war auch immer unterwegs. Das Volk Gottes ist ein Nomadenvolk. Die in der Zeit des Alten Testamentes, wir sehen, sie waren immer unterwegs. Auch wenn sie sesshaft waren, sind sie letztendlich doch wieder vertrieben gewesen. Das Volk Gottes ist immer unterwegs gewesen und war letztendlich noch nie angekommen am Ziel. Und wir werden auch im Neuen Testament als Wanderer, als auf ein Ziel hingehende, als Fremdlinge bezeichnet. Und wir müssen deshalb auch mit Menschen, die irdisch gesehen in so einer Situation sind, Verständnis haben. Flüchtlinge, Fremdlinge, anders Aussehende und so weiter sind von meinem Verständnis her aus dem Alten Testament her schon unter einen besonderen Schutz Gottes zu stellen. Es ist ein Skandal, dass dieses Kind im Stall auf die Welt gekommen ist. Und ich habe mir da hingeschrieben und ich habe diese Predigt Anfang der Woche begonnen. Da habe ich mir hingeschrieben, wie kannst du in den nächsten Tagen hier ein Zeichen setzen? Und ich habe mir gedacht, muss ich mir selber sagen. Ja? Und es war sehr massiv, dass Gott mich da herausgefordert hat in den letzten Tagen. Ich kann da über die Details jetzt nichts sagen, aber es war einfach so, dass ich in gewissem Sinn auch gefordert worden bin, einem Menschen zu helfen, der jetzt nicht gleich unmittelbar für mich der Nächste ist. Ja. Wo eher auch jemand, der dahergelaufen ist, unter Anführungszeichen. Schaut euch die Situation an. Sie ist ein Skandal. Schaut euch das Kind an. Gott wird ein Kind. Und zwar ein armes, ein obdachloses Kind. Gott wird ein obdachloses Kind. Ihm, dem alles gehört. Er, der über allem steht, der Könige über allen Königen ist. Er wird ein obdachloses Kind. Das ist Erniedrigung. Und noch einmal, hier merke ich, dass Gott sich mit den Niedrigen identifiziert, mit den Letzten. Und das ist auch mir nicht angenehm. Ich sage es euch ehrlich. Ich habe es lieber mit vernünftigen, lieben, wohlriechenden und sauberen Leuten zu tun, als mit verschwitzten Flüchtlingen oder übelriechenden Alkoholkranken. Aber Gott hat sich erniedrigt. So nieder. Er wurde ein obdachloses Kind. Warum ist Gott so weit heruntergestiegen? Ich habe mir gedacht, was muss ich machen, damit ich einer Ameise erkläre, wie sie sich verhalten muss, damit sie nicht von den Menschenstiefeln zertreten wird. Die Ameisen laufen da und wir gehen drüber und bei jedem Tritt werden wahrscheinlich ein paar Ameisen kaputt. Aber damit ich ihnen erkläre, dass sie nicht da, wo der Weg ist, gehen, müsste ich eigentlich eine Ameise werden und ihnen das sagen. Das kann ich nicht. Aber so ist Gott. Er ist so klein geworden, wie wir sind, damit wir gerettet werden, damit wir nicht in Gefahr laufen, niedergetrampelt zu werden. Gott nahm in seinem Sohn Jesus Christus Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Und warum? Um dich und mich zu retten. Wo muss ich mich erniedrigen, damit jemand errettet wird? Kann ich in den nächsten Tagen auf jemanden zugehen, der mir vielleicht gar nicht so liegt? Zwei Fragen, gell? Aber diese Fragen müssen wir uns auch gefallen lassen. Schaut die Situation an, sie ist ein Skandal. Schaut euch das Kind an. Es ist Erniedrigung, Gottes zu sehen. Schaut euch den Retter an. Es ist dieses Kind, der Retter, der in der Stadt Davids geboren ist. Es ist der Messias, der Herr. So hat es der Engel gesagt, in Vers 11. Das Kind ist der Retter, uns zum Heil geboren, so wie wir es auch in der ersten Strophe singen. Uns zum Heil geboren. Jesus Christus will auch dein Retter sein. Wovor soll ich gerettet werden? Der eine oder andere vielleicht sagt, ja, ich weiß, ich habe meine Nöte, meine Probleme, meine Krankheiten, mein Versagen und ich habe viel falsch gemacht. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, mir geht es ja nicht schlecht. Also wenn wir heute so uns gegenseitig begrüßen, wie geht's dir? Die meisten sagen, danke gut. Brauchst du Rettung? Ja, ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind, gell, dann haben wir alle genug Mist gebaut. Und es ist nicht die Frage, wie viel Mist, sondern dass wir Mist gebaut haben, das entscheidet. Das ist so, wenn man über eine Kluft springen will, ja, sagen wir 8 Meter. Eine 8 Meter breite Kluft. Wir müssen drüber springen, weil hinter uns der Löwe. Drüben ist Sicherheit. Und du laufst an und du springst und du schaffst 2,50 Meter, ich schaffe nicht mehr, ja? Dann fällst du hinunter und bist du nicht gerettet. Und wenn du 7,50 Meter schaffst, fällst du auch hinunter. Und wer war jetzt mehr und besser? Ist wurscht. Wir haben es nicht erreicht. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, vergleichen wir uns nicht untereinander. Wir alle mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten, sagt es mal in der Bibel, in dem Römerbrief. Wir sind nicht perfekt. Aber Gott möchte uns perfekt haben. Und deshalb schickt er uns den Retter, der uns über diese Kluft eine Brücke gibt. Der diese Kluft überbrückt, dass wir hinüberlaufen dürfen. Er ist unser Retter. Und wenn du sagst, und ich habe es letzten Sonntag das eigentlich schön gehört von Peter, es geht nicht um die Sünden, sondern es geht um die Sünde. Was ist die Sünde? Das ist unser Aufbegehren gegen Gott. Und ich möchte es ein bisschen erweitern, auch unsere Gleichgültigkeit gegen Gott ist auch die Sünde, wenn er uns so egal ist. Jesus ist der Retter. Dieses Kind in der Krippe, haben wir keine da, ist der Retter, der ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist, damit wir über diese Kluft zu Gott kommen können, damit wir nicht hinunterstürzen. In meiner Jugend habe ich mal einen Rettungsschwimmkurs gemacht. Ja? Und da haben wir gelernt, dass ein Ertrinkender um sich schlägt und eigentlich nicht gerettet werden kann, solange er um sich schlägt. Weil dann zieht er den, der ihn retten will, der ihn schwimmt, auch hinunter. Oder man hat gewisse Griffe und so weiter, wie man den ruhig stellt. Aber es gibt viele, die so um sich schlagen und glauben, sie können sich dadurch selber erretten, dass sie dabei untergehen. Aber es gibt auch eine andere Situation, die habe ich auch erlebt. Wir sind mit unseren Kindern zu einem Strand gekommen in Korsika, wo wunderschöne hohe Wellen waren. Und die Kinder sind losgedüst. Einer rein in das Wasser, und da können wir. Und dann, da drüben war ein Bademeister. Und er hat sofort pfiffen und hat sie sofort rausgeholt. Und er hat gesagt, sie dürfen da nicht rein. Sie dürfen nur ein Stück weiter drüben rein. Und dann haben wir erfahren, dass in dieser Bucht jedes Jahr einige Leute sterben, oder nicht, auch immer wieder Leute sterben, weil es eben ganz gefährliche Strömungen gibt. Und da waren zwei Gendarmen dort. Die Bademeister waren nämlich Gendarmen. Die haben aufgepasst, dass niemand reingeht. Und weil die Kinder sich nicht dran gehalten haben, haben sie es verhaftet. Das war nämlich die Pointe der ganzen Geschichte. Das war auch ein Retter, weil er hat sie gemaßregelt, damit sie nicht in Gefahr kommen. Jesus möchte dich retten. Und das ist so, dass er Menschen, die so um sich schlagen, die glauben, sie können das selber machen, die müssen zuerst so erschlaffen, dass man wirklich zugreifen kann. Und Menschen, die sich um die Hilfen, die Gott anbietet, überhaupt nicht kümmern, die lassen dann immer auch ziemlich lang davonrennen. Hast du Jesus als Retter schon angenommen? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Und die zweite Frage, wie kann ich anderen ein Retter werden? Oder besser gesagt, wie kann ich andere zum Retter bringen? Seht die Situation, ein Skandal. Seht das Kind, Gott erniedrigt sich. Seht den Retter. Die Hirten haben diese vorhergesagten Fakten gesehen und vielleicht verstehen sie es jetzt mehr, vielleicht glauben sie jetzt mehr, aber auf jeden Fall beginnen sie zu reden. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Kommt und betet an. Sie beginnen zu reden. Zuerst einmal natürlich auch im Stall, weil die werden dort nicht geschwiegen haben und haben gesagt, boah, wir haben das gehört und so weiter. Sie erzählen alles, was der Engel gesagt hat. Wem haben sie das eigentlich erzählt, denke ich mir. Dem Kind hat es nicht viel gebracht. Die haben das nicht verstanden. Das Kind hat nur nichts verstanden. Ja? Und Ochs und Esel waren auch nicht wirklich die besten Adressaten ihres Redens, weil die haben auch nichts verstanden. Es war einer dabei, der für mich, entschuldigt, wenn ich so sage, auch ein bisschen wie ein Esel wirkt. Vom Josef erfahren wir gar nichts. Er ist in der Bibel sehr unterbelichtet, wenn ich so sagen darf. Also wir wissen, wahrscheinlich ist er sehr früh gestorben und ich möchte ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber es ist schon erstaunlich, dass die Maria erwähnt wird, wie sie das, was die Hirten gesagt haben, bewegt hat in ihrem Herzen, während vom Josef gar nichts gesagt wird. Diese junge Frau hat nachgedacht. Sie war offen für die Botschaften, die sie erreicht haben, und es waren ja mehrere gewaltige Botschaften, die sie in den letzten Monaten erlebt hat. Und sie ist deshalb ein Vorbild für uns alle, auch für uns Männer. Und andere haben auch davon erfahren. Und sie waren erstaunt, steht drinnen. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten sagten. Und es war ein kleines Dorf. Das war keine große Weltstadt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, denkt mal darüber nach, was hat sich eigentlich der Wirt gedacht? Wenn die Hirten jetzt nachher kommen, habt ihr schon gehört, da draußen im Stall ein Kind auf die Welt gekommen und wir haben die Engel gehört und das soll der Messias sein. Was hat sich der Wirt gedacht? Oder der Synagogenvorsteher? Was denkt er sich jetzt? Oder der römische Standesbeamte, der die Listen führt, der muss jetzt plötzlich einen Namen mehr einfügen. Ja? Ein steuerpflichtiger mehr. Was hat sich der Gemüsehändler, der Bäcker, der Großgrundbesitzer gedacht? Oder die Prostituierte, der Lehrer, der Gemeindearzt, die Krankenschwester, die Studenten, die Pensionisten? Was haben sich die Kranken und die Gesunden gedacht? Und die Zweifler und die Frommen? Was denkst du dir? Die Bibel sagt, sie waren alle erstaunt über das, was die Hirten berichteten. Aber sie müssen auch selbst nachschauen. Kommt nach Bethlehem. Schau hin. Schau das Kind an. Die Hirten selbst, sie loben Gott und priesen Gott für alles, was sie gesehen und gehört und erlebt haben. Und wir müssen uns das nochmal vorstellen, jetzt kommt, was sie wirklich für eine Transformation erlebt haben in dieser Nacht. Sie waren zuerst, so wie gewöhnlich, in einer dunklen, einer Nacht, sage ich mal, ob es wirklich dunkel war, also sagen wir halt immer so, ja. Sie waren in der Nacht am Feld und haben auf ihre Herden aufgepasst. Wahrscheinlich haben sie das in Schichten gemacht, vielleicht hat es ein Feuer gegeben und so weiter. Aber sie haben dort nicht wirklich sehr viel Perspektive gehabt. Immer das Gleiche. Aufpassen auf die Schafherden, aufpassen, dass kein Wolf kommt und so weiter. Und jetzt haben sie plötzlich dieses Wunder gesehen. Sie sind ja auch von ihren Herden weggegangen, um das anzuschauen. Sie haben ihr bisherigen Trott verlassen und sind Gott begegnet. Und jetzt beginnen sie, Gott zu loben und zu preisen. Ihre nächtliche Einöde, ihre Trostlosigkeit, die ich Ihnen jetzt mal so andichte, wurde zu einer Begeisterung für Gott. Sie priesen Gott. Kommt, lasset uns anbeten, haben wir gesungen. Kommt, lasst uns anbeten. Das wünsche ich mir, dass wir das heute in einem neuen Blick für das Kind, der unser Retter geworden ist, gemeinsam machen können. Lasset uns anbeten. Er ist der König. Kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten an.